Aus der Kombination der Schriftlesung und diesem Vers, den wir gerade gesungen haben, können Sie sich schon denken, es geht heute ums Geld. Und interessant ist ja doch, wie das damals gelaufen ist. Der Apostel sagt, bildet Rücklagen, jeweils zu Beginn der Woche, legt das zurück, was möglich ist, dass dann, wenn es soweit ist, einer von euch, ein bewährter Mensch, mit einem Spendenbrief nach Jerusalem gesandt werden kann, weil die Gemeinde dort verarmt ist und ihr dürft auch eure Muttergemeinde sozusagen nicht einfach vertrocknen lassen, austrocknen lassen. Also eine frühe Form eines organisierten Spendenwesens. Und jetzt haben wir gerade gesungen, lasst uns dem Schöpfer bringen, Güter und Gaben, was wir nur haben. Alles sei Gott zum Opfer gesetzt. Ja, wie jetzt? Alles oder das am Anfang der Woche, was man danach entbehren kann? Oder wie müssen wir damit umgehen? Beides zusammen ist so wie eine Überschrift, die uns für den heutigen Sonntag gegeben ist. Ich lese aus Markus 12, ab Vers 41. Und Jesus setzte sich dem Gotteskasten gegenüber und sah zu, wie das Volk Geld einlegte in den Gotteskasten. Und viele Reiche legten viel ein. Und es kam eine arme Witwe und legte 2 Schärflein ein. Das macht zusammen einen Pfennig. Und er rief seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr in den Gotteskasten gelegt, als alle, die etwas hineingelegt haben. Denn sie haben alle etwas von ihrem Überfluss eingelegt, diese aber hat von ihrer Armut ihre ganze Habe eingelegt, alles, was sie zum Leben hatte. Mein lieber Markus, ich weiß, du bist Evangelist und deshalb sollte ich jetzt ganz großen Respekt vor dir haben, aber ich glaube, wir müssen erstmal Klartext miteinander reden. So ging es mir jedenfalls, als ich mich diesen Text annäherte, ja, zu Beginn der Woche und ihn dann auch dem Kirchengemeinderat präsentierte mal wieder. Weißt du, Markus, es geht mir immer wieder so, dass ich es eher verwirrend finde, was du da in dein Evangelium geschrieben hast, aber jetzt muss ich tatsächlich mal einen offenen Widerspruch anmelden. Ich will es mal freundlich angehen. Eines leuchtet natürlich sofort ein. Ich meine, dass es bei der moralischen Beurteilung von Spenden und von Opfern nicht auf die absolute Höhe ankommt, sondern auf die relative. Wie viel einer spendet, hängt doch wohl mit seinem Vermögen zusammen. Aus einem dicken Geldbeutel sollten deshalb nicht nur Münzen klimpern, sondern auch mal Scheine flattern. Aber bitteschön, das ist nicht neu. Solche Verhältnisbestimmungen sind eigentlich banale Weisheiten. Dazu muss ich nicht die Bibel aufschlagen. Und dazu hättest du, lieber Markus, dein wertvolles Papier auch nicht verwenden müssen. Was soll das jetzt aber nun im Blick auf eine völlig verarmte Frau, die womöglich auch noch einen Fürsorgeauftrag gegenüber einem Kind hat, oder vielleicht war sie ja auch alt und gebrechlich, nicht so schön wie die auf dem Bild? Meinst du ernsthaft, dass eine solche arme Frau Teil unseres kirchlichen Finanzsystems sein soll? Direkt davor hast du ja noch geschrieben, du selbst, Markus, hast geschrieben, wie Jesus die Schriftgelehrten und Pharisäer angreift und ihnen vorwirft, ich zitiere, sie fressen die Häuser der Witwen und verrichten zum Schein lange Gebete. Und dann werden ausgerechnet auch noch die Witwen durch den Opferkasten ausgebeutet. Und das in einem unglaublich reichen und gigantischen Tempel. Erinnerst du dich denn nicht an den Propheten Nathan, der zum reichen David einst ging und ihm über ein sofort einleuchtendes Beispiel die Leviten las? Er erzählte die Geschichte von dem Mann, der eine riesige Schafherde hatte und nicht mal eines davon schlachten wollte, als er Gäste bekam, die er bewirten musste. Und das selbst wäre ja schlimm genug, aber dann kam es noch schlimmer, er hat dem armen kleinen Bauern, der nur ein einziges Schaf hatte, dieses auch noch weggenommen, um damit seine Gastgeberpflicht zu erfüllen. Und was ist das für ein Tempelbetrieb? Was ist das für eine Kirche, die von den Armen auch noch das letzte Hemd haben will, um sich zu finanzieren? Die dasteht und sagt, naja, wie viel gibst du denn da rein? Soll wirklich erwartet werden, dass die arme Witwe auch noch ihren letzten Heller gibt, damit am Schluss die Bilanz stimmt? Du weißt das natürlich noch nicht, mein lieber Markus, aber dein späterer Schriftstellerkollege, der hieß Johann Wolfgang von Goethe, hat ein paar Jahrhunderte später in seinem Faust den Teufel sagen lassen, die Kirche hat einen guten Magen. Er meinte damit, die isst alles. Egal, was sie in sich hineinstopft, sie kann alles verdauen. Völlig egal, woher das Geld kommt, Hauptsache sie wird satt, so gefräßig ist sie. Willst du, mein lieber Markus, dem auch noch das Wort reden? Meinst du das ernst, dass wir uns vom Schärflein der Witwe ernähren sollen? Und noch einen Vorwurf habe ich an dich, mein lieber Markus, der du Evangelist genannt wirst. Denkst du, wir merken nicht, dass du mit dieser Geschichte doch eigentlich nur etwas wiedergibst, was nicht auch andere schon geschrieben haben? Jeder fromme Jude kennt aus dem Talmud doch die Geschichte von jener armen Frau, die vom Priester zurückgewiesen wird, weil sie nur ein zu kleines Opfer gegeben hat. Und dann erscheint diesem Priester in der Nacht im Traum Gott selbst und sagt, du tatest ihr Unrecht, denn sie hat ihr Leben dargebracht. Besonders originell ist deine Geschichte, lieber Markus, also nicht. Aber das, was mich am meisten wurmt, ist doch folgende Frage. Ihre ganze Habe hat die Frau eingelegt und das soll ein Vorbild sein? Wem ist denn geholfen, wenn die Menschen völlig ausbluten? Markus, bei allem Respekt, aber du hast keine Ahnung von unternehmerischem Handeln. Wer alles ausgibt und keine Rücklagen mehr bildet, der kann zum Beispiel nie ein undicht gewordenes Dachfenster im Gemeindehaus reparieren, so wie es hier in Gomering in diesem Jahr ansteht. Und er kann erst recht als Unternehmer nie investieren. Denn ganz ohne Eigenanteil gibt es auch nicht mal einen Kredit. Und wer nie investiert, wird auch nie was erreichen. Mit deiner Philosophie, Markus, entsteht nie ein funktionierendes Finanzwesen. Es kommt doch auf eine kluge Dosierung an. So würde ich gern mal mit Markus sprechen. Aber jetzt zur Gegenrede. Vielleicht würde er so ansetzen. Jetzt mal langsam. Blas dich mal nicht so auf, sondern hör erst mal, was meine Geschichte dir sagen will. Du machst es dir ganz schön leicht. Ich habe dich durchschaut. Das läuft nämlich bei euch modernen Menschen ganz häufig so. Je lauter man sich an einer Stelle über irgendwas entrüstet, je mehr und heftiger man etwas kritisiert, desto weniger muss man sich mit dem auseinandersetzen, wo der andere schlicht recht hat. Entrüstung ist eine recht bequeme Möglichkeit, die Wahrheit beiseite zu schieben. Lass das doch mal zu, von einer alten Geschichte wie dieser hier durcheinandergeschüttelt zu werden. Wie selbstverständlich und wie geradezu unbekümmert mutet ihr dem lieben Gott zu, mit dem Sucht zufrieden sein zu sein, was bei euch für ihn noch abfällt, was ihr noch übrig habt für ihn, nachdem ihr alle sonstigen Bedürfnisse befriedigt habt. Und wie kommt ihr eigentlich darauf, mal im Ernst, wie kommt ihr darauf, in euren Gottesdiensten von einem Opfer zu sprechen, das eingesammelt wird? Bei den Beträgen, die dann in den sogenannten Opferkasten fallen, ist es schon ein Opfer, nur ein paar Euro zu spenden, also den Gegenwert für 2 Kugeln Eis ohne Sahne? Und schiebt doch auch bitteschön nicht gleich alles beiseite, was euch an dieser Geschichte stört. Wenn ihr euch provoziert fühlt von mir, dann kann ich nur sagen, ja, und genau das war meine Absicht. Ich wollte euch wachrütteln, euch positiv herausfordern, wie ihr denn tatsächlich mit eurem Geld umgeht, ob ihr tatsächlich so großzügig seid, wie ihr es immer vorgebt. Wie schreibt doch mein Kollege Lukas, der auch ein gutes Evangelium geschrieben hat? Welchem viel gegeben ist, bei dem wird man auch viel suchen. und welchem viel anbefohlen worden ist, von dem wird man auch viel fordern. Also hör das ist eine Gewissensfrage. Und die solltet ihr ruhig mal an euch heranlassen. So stelle ich mir die erste Antwort von Markus vor, mit der er seine Geschichte verteidigen würde. Nur ist das überhaupt seine Geschichte? Ist das eine Erzählung von Markus? Schießen wir nicht womöglich von vornherein am Ziel vorbei, wenn wir den ausklammern, der doch eigentlich im Mittelpunkt dieser Geschichte stehen sollte? Und ich meine nicht die Tempelbesucher, auch nicht die Jünger und auch nicht die arme Witwe, sondern ich meine Jesus selbst. Dass diese Beispielerzählung viele antike Parallelen hat, auch außerhalb des Judentums, das hilft hier jetzt nur begrenzt weiter, denn die ausschlaggebende Frage ist doch, ob Jesus hier nur irgendein weiser Lehrer ist, der das ausspricht, was andere genauso gut sagen können, oder ob es geradezu entscheidend darauf ankommt, dass er es ist, der hier spricht. Immerhin sagt er, wahrlich, ich sage euch. Und damit leitet er in den Evangelien immer etwas ein, was von allerhöchster Bedeutung ist. Und zwar, wenn man genau hinschaut im Neuen Testament, sind das immer Worte, die mit der Zeitenwende zu tun haben, die durch Jesus angebrochen ist. Also gerade nicht eine allgemeingültige Einsicht, die doch jeder weise Mann von sich geben kann, sondern etwas ganz Besonderes, das mit dem Anbruch des Reiches Gottes durch die Person Jesu zu tun hat. Dafür steht diese Einleitungsformel Amen, Lego, Hymin. Wahrlich, ich sage euch. Und jetzt schauen wir nochmal genauer hin. Erstens, es geht um ganz wenig. 2 Lepta waren es nach damaliger Währung, jene Schärflein. Wir würden heute sagen, 2 Pfennige oder 1 Cent. Jesus redet über 1 Cent. Und ich denke nicht, dass er damit unsere Kirchenpfleger und geschäftsführenden Pfarrer zur Schnecke machen will, die bei sogenannten Großspenden etwas mehr Aufhebens machen als bei Centbeträgen. Der jüdische Priester, von dem ich vorhin sprach, musste sich auch erstmal hinlegen und schlafen, um dann im Traum zu begreifen, dass Gott in anderen Maßstäben denkt. Glaubt doch nicht, dass die Quantität alles ist, sagt Jesus. Was für eine Qualität steckt im Opfer, fragt er. Was für eine Qualität steckt im zeitlichen Engagement oder in der erkennbaren Anstrengung von Menschen, die eben nicht so viel mitbringen und nicht so viel zur Verfügung haben wie andere? Gott jedenfalls weiß, dass die 3 in Mathe, die ein eher schwaches Kind geschrieben hat, mehr zählt als manche 1 eines Überfliegers. Und Gott weiß auch, dass einer, der eine schwere Kindheit und Jugend hatte, an mancher Sache im Leben scheitert, die andere mühelos bewältigen. Und er sieht auch, wie Menschen in einer verzweifelten Lage mal mit dem Gesetz in Konflikt kommen können, während sie unter anderen Bedingungen niemals straffällig geworden wären. Gott hat klarere und damit auch gütigere Augen als wir oft so unbarmherzigen Menschen. Und das heißt, Gott bemisst uns nicht mit einem Lineal, nicht mit einer Skala, die für alle gleich gilt, sondern er sieht uns mit dem, was jeder Einzelne von uns mitbringt, wer wir sind, was wir können, wie viel wir können und wie viel wir eben auch nicht können. Gott zu lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit allen Kräften und seinen Nächsten wie sich selbst, das kann in verschiedenen Situationen sehr Verschiedenes bedeuten. Es gibt eben nicht den Linealchristen, den Einheitschristen. Wir bringen sehr unterschiedliche Hintergründe und Voraussetzungen mit. Und hier in unserer Geschichte sieht Jesus den Menschen an. Genauer gesagt, einen einzelnen Menschen. Eine schlichte, einfache Frau. Es geht in dieser Geschichte letztlich nicht um ein Finanzsystem. sondern es geht um seinen Blick auf einen einzelnen Menschen. Und dann sagt er leise, aber mit Nachdruck zu uns: Merkst du denn nicht, was ich dir damit sagen will? Ich interessiere mich gar nicht so sehr für eure großen Taten, von denen die Menschen sagen, sie hätten Geschichte gemacht. Und wenn Sie als goldene Konfirmanden zurückblicken und sagen, was war denn geschehen in den letzten 50 Jahren? Was habe ich erreicht? Wo habe ich mehr erreicht als die anderen? Dann lassen Sie sich das sagen von Jesus. Er sagt, mich beeindruckt ein Leben, das von Treue geprägt ist. Ich staune gar nicht so sehr über das, was ihr Menschen feiert und rühmt, über eure Preisverleihungen, sondern ich freue mich an dem, was in aller Stille, aber dafür mit ganzer Hingabe geschieht. Und uns Verantwortlichen von der Kirche flüstert er ins Ohr: Lasst euch nicht blenden von den Statistiken. Rennt doch nicht ständig den großen Zahlen hinterher, sondern sucht das Echte, das Ehrliche, das Beständige. Und dann wendet er sich wieder uns allen zu. Ich habe damals Partei genommen für eine arme, unbeachtete Witwe. Keiner von den Tempelleuten hat sie wahrgenommen. Sie bekamen keinen Zeitungsartikel, kein Bild von einem überdimensionalen Scheck, den sie gespendet hat. Auch kein Messingschild in der Kirchenbank. Und wer weiß, vielleicht dachte sie sogar, dass Gott ähnlich denke wie die Tempelpriester. Die waren ja schließlich Fachleute in göttlichen Dingen, die ihn auf Erden repräsentieren. Aber das stimmt nicht. Der Himmel hat diese Frau gesehen, mit ihrer kleinen und doch so großen Gabe. Denn Gott freut sich an ihr als Person. Und nicht an dem, wie viel sie bewegt hat, wie viel sie geleistet hat, wie viel sie bewirkt hat. Nur ein Cent, also eigentlich gar nichts. Und Jesus verbirgt sich in dieser Geschichte für einen Glauben, der wenig, ja genau genommen gar nichts zu geben hat. Und der doch darauf aus ist, mit dem so wenigen, was er gibt, bei Gott und Menschen irgendwas erreichen und zu bewirken. Denn erstens, es geht um ganz wenig, faktisch um gar nichts. Und zweitens, es geht um alles. Nicht vergessen, die Frau hat ihre Geldbörse umgestülpt und leer gemacht. Klar kann man sagen, von 2 Lepta hätte sie sich ohnehin nicht mehr viel kaufen können. Wer nichts verlieren kann, kann auch leicht großzügig sein. Aber darum geht es gar nicht. Sie gab schlicht alles, was sie hatte. Genauer gesagt, sie gab ihr ganzes Leben, wie es wörtlich im Bibeltext heißt. Ich lese das so: Ein Mensch, der sein Portemonnaie auf diese Weise ausschüttelt, gibt seine Lebensplanung aus der Hand. Darum geht es. Als wir am Montag im Kirchengemeinderat über diese Stelle gesprochen haben, erinnerte einer an die alttestamentliche Geschichte von der Witwe von Zarpat. Ich finde das übrigens sehr beruhigend, einen so bibelfesten Kirchengemeinderat zu haben. Und in dieser Geschichte mit Elia wirft eine Frau für sich und ihren Sohn alles, was sie im Haus noch an Essbarem findet, in den Topf, um sich dann noch eine letzte Mahlzeit zu bereiten, bevor sie verhungern. Aber diese Geschichte der Witwe von Zarpat ist ja nur eine scheinbare Parallele zu unserer Witwe am Gotteskasten im Tempel. Denn ihr Ausschütten des Geldbeutels ist eben kein Akt der Verzweiflung, sondern ein Akt des Vertrauens. Sie tut das nicht aus Verzweiflung, sondern aus Vertrauen. Wenn ich nur dich habe, wenn ihr gleich Leib und Seele verschmachtet, so haben wir vorhin im Psalm 73 gebetet. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte. Wohlgemerkt, es geht hier nicht um eine religiöse Leistung in einem gesetzlichen Sinn, die hier eine Frau vollbringt, nicht um ein besonders tugendhaftes Verhalten oder womöglich sogar einen Maßstab für wirtschaftliches Handeln. Der Kollege von unserem Markus, der Apostel Paulus, sagte nicht von ungefähr: Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe, Wenn ich alles abgeben würde und hätte dabei die Liebe nicht, so wäre das nichts. Nein, es geht hier nicht um eine Aufforderung, jetzt sein Konto blank zu machen. Was die Frau tut, ist, wie es dort heißt, ihr Leben Gott auszuliefern und ihm zu überlassen. Anders ausgedrückt, ihr Herz an Gott zu hängen, ihm das anzuvertrauen, was ihre Zukunft ausmacht. Hier hast du meine letzten beiden Kupfermünzen, betet sie zu Gott und meint damit, hier hast du mich. Kurz gefasst, es geht im Glauben um Hingabe, nicht um Selbstvernichtung, um Vertrauen und nicht um eine selbstzerstörerische Märtyrerfrömmigkeit. Und Jesus macht uns nicht zu verkrampften, finsteren Asketen, aber er will nicht weniger als unser Herz, unser Leben. Und gerade jetzt in der Passionszeit können wir auch ergänzen, er will, dass wir sein Kreuz tragen, wie es heißt. Das meint nicht Selbstaufgabe, kein Martyrium. Und doch gibt es in unserem ganzen normalen Leben unzählbare Situationen, in denen wir tatsächlich gefragt sind, was Gott uns wert ist. Und manchmal kommt es vor, dass wir sogar sehr hart gefragt werden, ob wir Gott wirklich lieber haben als irgendetwas anderes. Wo Gott eben nicht nur schenkt, sondern auch fordert. Und wer sich Gott hingibt, der darf Gott sei Dank ihm auch das hinlegen, was ihm Angst macht oder was ihm vielleicht sogar die Schamröte ins Gesicht treibt, die eigene Schuld. Und ein letztes dieser etwas lang geratenen Predigt. Immerhin ging es in unserer Geschichte um die Finanzierung des Tempels. Die Kirche Jesu Christi darf nicht reich sein wollen. Sie soll stattdessen in einem tieferen Sinn reich machen. Wie schrieb Paulus in 2. Korinther 6, als die Traurigen aber allezeit fröhlich, als die Armen aber, die doch viele reich machen, als die, die nichts haben und doch alles haben. Die Kirche darf nicht reich sein wollen. Sie soll reich machen, fröhlich machen, Hoffnung und Trost und Orientierung vermitteln. Und bleiben Sie ruhig kritisch, wo man den Eindruck hat, die Kirche wird maßlos. Die Kirche strebt nach Geld und nicht mehr nach ihrem eigentlichen Auftrag. Bleiben Sie da kritisch. Aber es geht nicht ohne äußere Mittel. Und insofern ist auch der Opferstock, der früher sogar Gotteskasten hieß, auch der ist kein Fremdkörper im Hause Gottes. Amen.